Hallo, herzlich willkommen bei der neuen Episode meines Podcasts Perspektive Abenteuer. Ich bin Birgit Hochreiter und freue mich, heute wieder einen neuen Abenteurer begrüßen zu dürfen. Für mich ist er ein neugieriger Mensch, eine sprudelnde Ideenquelle und einer, den die Gemeinschaft interessierte und der immer wieder neue Projekte entwickelt, die die Gemeinschaft fördern. Aber er wird sich jetzt gleich selbst vorstellen. Herzlich willkommen, Roland Gruber.
Danke für die Einladung, liebe Birgit.
Roland, wer bist du?
Ich bin ursprünglich ein Bergbub aus Bad Lenkirchheim, bin aufgewachsen in den Bergen und bin dann auf Reise gegangen, um Dörfer, Orte, Räume besser zu gestalten. Das heißt, ich war Hedwig Gust studiert und habe dann einige Initiativen, auch Büros gegründet und mittlerweile bin ich wieder zurück in Kärnten und lebe nicht mehr in den Bergen in Bad Lenkirchheim, sondern jetzt in Moosburg und von dort aus arbeite ich großteils im gesamten deutschsprachigen Raum.
Eines deiner Unternehmen heißt ja Nonconform. Ja, das sagt ja schon einiges aus. Warum hast du dem Unternehmen diesen Namen gegeben und was hat das mit dir zu tun?
Nein, das ist sehr einfach. Ich habe damals, der Ausgangspunkt ist eigentlich, nach dem Studium habe ich gearbeitet in einem Büro und fühlte mich aber ein bisschen unterfordert. Das heißt, ich bin beim Arbeiten am Computer eingeschlafen.
Du hast als Architekt gearbeitet?
Ja, das war so eine Mischung, Mischbüro, wo wir ganz viele Dinge gemacht haben, aber das hat mich dann nicht mehr so richtig gereizt. Und da bin ich eingeschlafen und habe gesagt, das wird sich nicht ausgehen. Das heißt, ich bin nicht gebaut, weisungsgebunden zu arbeiten.
Ja.
Das heißt, es gibt nur einen Weg, das ist die Selbstständigkeit. Und dann habe ich mit dem Menschen, mit dem ich damals zusammen gewohnt habe, in einer Wohngemeinschaft in Wien, das war auch einer aus Kärnten, aus den Bergen, aus Fresach.
Aha, okay.
Und da sind wir dann bei einem Glas Wein oder zwei oder drei, weiß ich nicht mehr wie viel, gesessen und haben entschieden, er war ein bisschen angepisst vom Arbeiten in einem ganz großen Büro, weil er da immer das Gleiche ist. Ich bin eingeschlafen am Computer. Machen wir uns doch selbstständig.
Ja.
Und dann sind wir auf die Reise gegangen, um ein Büro zu suchen, direkt, das war in Wien, mitten im 7. Bezirk, war seine Wohnung frei im Erdgeschoss und dann haben wir gesagt, dann machen wir das Büro rein, das mieten wir jetzt und hatten keinen Namen. Und damals, das war Ende der 90er Jahre, war es eben so in, dass man nicht die eigenen Namen nimmt, sondern irgendeine Gruppe, wie eine Popgruppe, das war damals so wie die Rockstars, man findet irgendeinen Namen. Und wir haben dann ganz viele Namen gefunden und ich weiß noch genau, das erzähle ich deshalb so viel genau, weil das war, da gibt es die Urzelle. Ich bin zu Hause gewesen, dann im Bett mit meiner jetzigen Frau und ich habe dann das Lateinwörterbuch genommen und habe einfach geblättert, interessante Namen, die es gibt. Wie könnten wir denn heißen? Und dann bin ich auf Conform gekommen, also der Maßanzug, immer für den Auftraggeber das perfekte Werk zu sozusagen zu schneidern oder zu gestalten oder zu entwerfen, aber eben nicht Conform, sondern Con-Doppelpunkt-Form, weil das Form ist ja Form geben, gestalten, das kommt aus der Architektur her, ich habe Architektur studiert und dann haben wir das auf die Wand, also bei der Tür haben wir das Schild gemacht, Con-Doppelpunkt-Form. Und dann ist eine Freundin von Peter, meinem Büropartner, gekommen, die war aus Slowenien, und ist dann reingekommen und hat gesagt, ihr seid doch gar nicht konform, ihr seid doch non-konform. Und sagt, das ist ja viel besser.
Okay.
Ging zum Computer hin, damals war noch was, druckt das aus, ausgedruckt, und dann war non-konform am Beginn immer, Entschuldigung, bitte mal schneiden.
Sowieso.
Genau, das habe ich dann ausgedruckt und dann war irgendwie klar, wir sind nonkonform, damals immer mit einem Doppelpunkt, non-con, Doppelpunktform.
Ja.
Und das war die Kinderkrankheit. Wir sind über viele Jahre, haben wir, hat niemand den Namen richtig geschrieben und haben gesagt, im Erwachsenenalter nehmen wir den Doppelpunkt raus und seitdem sind wir nonkonform.
Okay, und was war damals die Aufgabe von nonkonform?
Ne, die Aufgabe war, es gibt das klassische Architekturbusiness, wo man ja Häuser entwirft oder was auch immer, Krankenhäuser oder Gemeindezentren. Und unser Zugang war immer ein etwas anderer. Wir haben gesagt, das ist die Standardaufgabe, das macht man so. Aber ich habe in meinem Zweitberuf, mein Zweitstudium auch Kulturmanagement studiert.
Ach so.
Und da habe ich ganz viel Organisationsentwicklung auch gehabt und so. Und habe mir immer gedacht, diese großen Organisationsentwicklungsprozesse, also so Open Space oder was es da immer gegeben hat, das fehlt in unserem Beruf des Architekten. Und habe dann diese beiden Welten verschränkt und habe quasi diese Welt des partizipativen Organisationsentwickelns mit der klassischen Welt des Entwerfens von einem Gebäude, von einem Raum verschränkt und daraus haben wir eine neue Dienstleistung gemacht. Und das war eigentlich so die Urzelle unseres Büros. Das heißt, wir haben nie gewartet, sind nie gesessen alleine im Büro und haben gezeichnet und entwickelt, sondern wir sind immer rausgegangen zu den Menschen, also oder in die Gemeinden oder zu den Bauherren oder was auch immer und haben 10, 20, 100, 500 Leute involviert in wie sie sich die Zukunft des Ortes vorstellen und daraus, aus diesen hunderten Ideen, die gekommen sind, haben wir dann abgeleitet ein mögliches Zukunftsszenario und das war das Nonkonforme an der Arbeit. Das heißt, wir haben unser Büro immer dorthin verlegt, wo auch der Auftraggeber ist, haben dort uns eingenistet und sind erst wieder nach Hause gefahren, wenn die Lösung eigentlich da war, beziehungsweise sich automatisch durch das Zuhören, das Reinhören, das gemeinschaftliche Arbeiten sich ergeben hat. Und das ist unser Weg bis heute.
Okay. Aber das Headquarter im 7. Bezirk besteht weiterhin oder gab es die ganze Zeit hindurch?
Naja, das war die Urzelle damals. Ja, wir sind jetzt gewandert in eine ehemalige Buchdruckerei, die ist relativ nahe. Aber wir haben rund um 2007, 2008 eine Veränderung vorgenommen. Ich bin als Mensch privat wieder nach Kärnten gezogen, weil das Schwiegerelternhaus leer war und mich hat immer das Antizyklische interessiert. Also das, was eigentlich niemand macht, so Mitte 2000, war das nicht so hip, von der Großstadt wieder aufs Land zu ziehen. Das machen wir und habe ein Stück von meinem Büro mitgenommen.
Okay.
Das heißt, ich habe in Moosburg dann ein kleines Stück von diesem Büro sozusagen aufgebaut und ich war sowas wie der Vorreiter in meinem Büro und jetzt sind viele auch gegangen und haben ein Stück Büro mitgenommen. Das heißt, wir haben zwar immer noch eine Kernzelle in Wien, aber wir haben jetzt ein Büro in Berlin, weil dort ist jemand hingegangen wegen der Liebe. Wir haben ein Büro in Köln, wir haben ein Büro in Aachen, wir haben ein Büro in Rosenheim, wir haben ein Büro in Oberösterreich, wir haben ein Büro in Graz, wir haben ein Büro in Kärnten und eines in Wien. Das heißt, wir haben viele kleine Zellen und es hat sich als goldrichtig erwiesen, weil wir sehr schnell bei unseren Kundinnen und Kunden sind und nicht nur mehr sozusagen von einem großen Headquarter aus agieren. Also wir sind extrem agil, extrem flexibel und immer die Leidenschaften der Menschen haben wir genutzt. Wir haben sehr viel investiert in unsere Büroorganisation, also sehr soziokratisch, holokratisches System, das heißt sehr viel Eigenverantwortung, sehr viel, die Leute können sehr viel selbst entscheiden. Und das geht dann nur, wenn du da auch sozusagen die Struktur dementsprechend ermöglichst.
Das heißt, ihr wart ja auch mit diesem Format schon Pioniere damals.
Pioniere, keine Ahnung, ob wir Pioniere waren. Also die Art und Weise, ein neues Projekt sozusagen zu entwickeln, da haben wir durchaus einen Beitrag geleistet, dass jetzt ist es fast Standard geworden, so etwas zu machen. Das partizipative, gemeinschaftliche, co-kreative Raum entwickeln. Damals gab es nicht so viele. Das war, wo wir vielleicht Pioniere waren, dass wir das Ganze entwickeln aus dem, ich sage jetzt einmal so ein bisschen aus dem ökologisch-esoterisch-spirituellen Eck rausgeholt haben. Also diese Sachen haben immer so einen Touch gehabt, da muss man dann irgendwie im Kreis sitzen und das alle lieb haben und in der Mitte ist eine Kerze drinnen und so weiter, sondern wir wollten eigentlich so mitten ins Leben rein. Wir haben gesagt, das muss ein Wirtshaus-Feeling sein, in der Mitte ist nicht eine Kerze, sondern die Bierkisten drinnen. Wir arbeiten so, es muss ein Wirtshaus-Feeling sein, so ein bisschen akademisches Zeltfest-Level, das war so uns wichtig. Und da haben wir sehr viel daran gearbeitet, dass es möglichst nach Werkstatt ausschaut, nach Wirtshausstimmung, nach die Gulaschsuppen und das Bier und daraus gemeinsam dann aber Zukunft entwickeln. Das ist, da muss man sagen, da haben wir wirklich Pionierarbeit geleistet, dass das eben so locker und flockig und einfach ausschaut.
Ja.
Und trotzdem ist da ganz viel Arbeit dahinter und es wirkt für die Leute nicht nach Arbeit, weil es ist gemütlich, es geht irgendwie ins, eine tolle Stimmung. ja, um Raum zu Zukunftsräume zu entwickeln. Aber da, dahinter steckt ganz viel Vorarbeit, ganz viel Hirnschmerz, ganz viel, wie soll ich sagen, Dinge, die, damit man dann improvisieren kann, muss man super vorbereitet sein.
Ja, wie lange habt ihr überhaupt gebraucht, um einmal von eurem Business leben zu können? Du hast gesagt, du bist am Schreibtisch eingeschlafen. Der Peter, der Kollege, hat sich auch nicht sehr wohl gefühlt in seiner Arbeit. Dann habt ihr einfach ein Büro angemietet, ja. Aber auch ein Büro anzumieten kostet Geld. Wie habt ihr da die Zeit überbrückt? Oder habt ihr schon den einen oder anderen Kunden in petto gehabt? Nein. Wie ist denn das abgelaufen?
Ich finde, diese Zeit damals, ja, wenn man so frisch noch im Studium ist, der Peter war ein paar Jahre älter als ich, der hat schon mehr Praxis gehabt, ich war frisch noch im Studium, war die schönste Zeit meines Lebens. Ja, ich habe das Studium auch schon sehr genossen, ich war Studierendenvertreter und habe auf einer Kunstuniversität studiert, das heißt, es war eine großartige Zeit. Ja. Eine Zeit der Freiheit, eine Zeit der was kostet die Welt und diese Pionierzeit im Büro, also die Entscheidung, selbstständig zu werden, war die beste Entscheidung meines Lebens. Weil es gibt dann keinen Chef. Also du bist selber Chef, es gibt niemanden, der dir sagt, wie du die Zeit verbringst. Du kannst in der Nacht arbeiten, am Wochenende arbeiten und am Tag spazieren gehen, du kannst in den Tierpark Schönbrunn gehen, was auch immer, egal. Und mit dem einzigen Absprich, es bringt dir niemand, überweist dir niemand am Monatsende oder am Monatsanfang in Geld. Das musst du ja selbst zusammentragen. Und wir haben das Glück gehabt, also wir kommen beide, haben kein Vitamin B. Also wir sind beides Arbeiterkinder. Es gibt niemanden, der uns einen Auftrag gegeben hat. Sie kommen aus relativ bescheidenen Verhältnissen. Der erste Auftrag war, es kommt jemand rein und möchte ein Haus über Empfehlungen. Okay. Und dann haben wir das erste Gespräch geführt mit denen und auch ein zweites Gespräch und sind dann auf die Idee gekommen, mit denen zusammenarbeiten, das wird sich nicht ausgehen. Das bringt uns mehr Probleme, als es uns Freude bereitet. Okay. Und haben dann diesen ersten Auftrag abgesagt und gesagt, nein, das machen wir nicht. Und das ist für mich so die schöne Entscheidung. Es geht eine Tür zu und es eröffnet sich ein neuer Freiraum und es entsteht dann sofort, im nächsten Tag war ein Anruf von einer Kollegin von mir, es ist ein Projekt in Niederösterreich, ein Theaterprojekt an einem öffentlichen Raum am Hauptplatz, suchen Sie ein Theater, ein Sommertheater, ob wir da beim Wettbewerb mitmachen. Und ich gesagt, ja, das machen wir gern, weil mir gerade ein Projekt abgesagt. Und das haben wir dann gewonnen und haben das erste Projekt, also das erste abgesagt, das zweite gewonnen, haben dann gebaut, haben das Projekt realisiert und haben mit diesem Projekt so ziemlich alle Preise gewonnen, die es gegeben hat. Wir haben wir waren zum Staatspreis nominiert, wir haben den Bauherrenpreis bekommen, wir haben den Holzbaupreis bekommen, wir waren in Deutschland, wir waren eigentlich super schnell, ganz sozusagen sind aus nichts sehr weit aufgestiegen und dann wieder sehr weit runtergefallen. Weil wir natürlich die Struktur nicht aufgebaut hatten. Also wir waren, also war der Höhenflug, also klassisches Ding, also wir waren ein Skifahrer, der das erste Rennen gewinnt, aber dahinter ist noch sozusagen ist noch zu wenig, das ist ein Lucky Punch. Ja? Ja. Und dann haben wir, also sind wir da runtergefallen und dann haben wir wieder 2-3 Jahre gebraucht, um unsere Struktur nachzubauen. Also das Büro, es muss ja funktionieren, du hast einen Auftraggeber, du musst seriöse Angebote schreiben, du musst dich bewerben. Und das haben wir dann nachjustiert und zu leben begonnen, also überlebt haben wir immer, weil da isst man halt nur Spaghetti mit Olivenöl und ein bisschen Chili rein, das geht sich immer aus. Und die Miete, das ist immer irgendwie ausgegangen. Ja. Ja. Wir haben ein bisschen Reserven gehabt, dann die Eltern haben ein bisschen unterstützt. Also die ersten ungefähr 4 Jahre haben wir eigentlich nichts wirklich verdient. Ja. Ja, da haben wir nur reingebuttert und die Marke aufgebaut und einfach dran geblieben und da war die Lust, die Selbstständigkeit, die Lust war überwiegend, also die Endorphine waren groß und man hat das Leiden nicht gesehen. Und dann irgendwann hat es angefangen zu funktionieren und dann haben wir Struktur gehabt und dann so ab dem 4. Jahr hat es begonnen zu funktionieren und jetzt sind wir gewachsen auf fast 45 Personen.
45 Personen.
An allen Standorten und jetzt beginnt zum 3., 4. Male eine Neuerfindung. Also das ist auch eine Erkenntnis. Ja. Am Beginn kann man nicht leben davon und irgendwann funktioniert es. Dann funktioniert es aber so, was wird langweilig, wenn man eigentlich immer nur dasselbe macht. Das heißt, man muss sich permanent neu erfinden. Das ist, wenn du Einzelperson bist, relativ leicht, weil du machst etwas anderes. Aber wenn du eine gewisse Größenordnung hast von 10, 15 Leuten, dann musst du ja das Ding organisieren. Das heißt, du musst ja das ganze Büro, da braucht es irgendwie ein paar Köpfe, die vorangehen. Oder man macht das mit allen. Und das haben wir jetzt schon einige Male gemacht. Wir haben es immer wieder neu erfunden. Und jetzt ist die Zeit natürlich eine sehr herausfordernde. Ja. Und wir haben gehen gerade in eine ganz andere Richtung. Das heißt, wir haben unser Büro jetzt verändert. Wir haben einen Teil des Büros, der ist jetzt in eine neue Richtung gegangen. Die bauen unter einem neuen Namen weiter. Und wir als Nonkonform gehen in Richtung der sogenannten Baureduktionsplanung. Das ist etwas, was es davor noch nicht gegeben hat.
Ja.
Weil der Hintergrund ist, es gibt immer weniger Geld am Markt. Also das Geld wird knapp. Gerade öffentliche Kommunen oder öffentliche Einrichtungen haben sehr wenig Geld zurzeit. Also das Geld ist eher bei Privaten geparkt und von denen gibt es wenige, die viel haben. Und wir lernen das Sparen jetzt. Das ist ein bisschen wie Bausparer. Das heißt, wenn jemand von uns jetzt was haben möchte, dann ist es nicht mehr so, wir erfüllen dir den Wunschkatalog, sondern die Leute geben uns den Wunschkatalog. Wir hätten gerne Beispiel. Eine Schule kommt zu uns und sagt, wir wachsen oder wir verändern uns für Nachmittagsbetreuung, wir brauchen 4 Klassen dazu. Wir sagen, okay, verstanden. Wir arbeiten jetzt, wir gehen noch gleich wie damals. Wir kommen mit unserem Büro in die Schule, bauen in der Schule ein Büro auf und arbeiten dann mit allen Schülerinnen, mit allen Pädagoginnen und Pädagogen, mit der Verwaltung, mit der Politik und versuchen mit den Eltern und versuchen dann sozusagen das zu verstehen, was die wirklich, wirklich wollen. Und in der Regel kommen wir dann drauf, okay, es wird alles, es geht sich aus mit 4 neuen Klassen, aber wir brauchen nichts Neues bauen, wir brauchen nichts dazu bauen, sondern es geht durch Reorganisation, durch das Verschieben von ein paar Wänden, durch das bessere Nutzen von Räumen, die schon da sind, durch vielleicht die kleine Zubau, wo irgendwas geöffnet wird oder so, ergibt sich mehr oder weniger die Schule von selbst. Das heißt, es spart Ressourcen, also viel weniger CO2, es ist sehr viel Hirnschmalzarbeit, es ist viel besser Nutzen, was da ist. Das heißt, Räume, die gebaut sind, werden einfach super genutzt. Es ist Mehrfachnutzung und es ist im besten Falle dann viel weniger, dass es kostet, weil man nicht so viel bauen muss. Und das ist, nennen wir Baureduktionsplanung und da sind wir jetzt vom Gefühl her sehr weit vorne. Also wir dürfen das erste Mal ganz groß jetzt in Berlin, Potsdam, also in Potsdam präsentieren bei einer großen Tagung im Mai, weil wir das jetzt so als USB nach außen transportieren. Das ist unser neues Baby und dafür haben wir uns neu erfunden.
Ja, also zu dieser Neuerfindung ist es gekommen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil du gesagt hast, okay, jetzt ist alles gesettelt gelaufen im bisherigen Bereich und deshalb ist es wieder Zeit, einmal was Neues zu machen, sonst schlafe ich vielleicht wieder am Schreibtisch ein. Kannst du noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was bisher, welche Schwerpunkte es bisher bei Nonkonform gegeben hat.
Ja, vielleicht sind gar nicht die Schwerpunkte so interessant, sondern eigentlich die permanente Veränderung. Das ist ja viel interessanter.
Ja, wie waren die Veränderungen?
Genau, die Veränderung. Also man beginnt als klassisches Büro.
Ja.
Ja, also das ist, was ich beim Studium gelernt habe und mache die ersten Projekte klassisch. Dann haben wir begonnen, drauf zu kommen, na gut, als klassisches Büro kannst du zwar arbeiten, aber du wirst am Markt nicht so richtig wahrgenommen, weil es fehlt dir etwas. Das Besondere, das Ungewöhnliche fehlt dir. Ja? Also du kannst das Gewöhnliche ungewöhnlich machen, aber du kannst das Ungewöhnliche auch organisieren. Und wir haben dann also das Gewöhnliche ungewöhnlich gemacht und dann haben wir das Ungewöhnliche aber sozusagen auch immer wieder ins System implementiert. Und da finde ich, gibt es unterschiedliche, wir haben jetzt sehr viele unterschiedliche Arten von Prozessen gemacht. Der erste Prozess war, wir haben uns jemanden genommen aus den Creative Industries und mit dem haben wir ein Jahr lang wirklich permanent gearbeitet, was könnte das Neue sein. Und rausgekommen ist dann unsere Ideenwerkstatt-Methode. Die haben wir dann aufgebaut, die haben wir dann ins klassische System implementiert. Dann haben wir es skaliert nach oben hin, da sind immer mehr Leute dazugekommen. Dann haben wir es in Salamischeiben geschnitten und haben versucht zu reden, was wir eigentlich machen, zu trainieren, haben eine eigene Akademie aufgebaut, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult, das Wissen nach außen transportiert und sind draufgekommen, das funktioniert jetzt. Also wir haben es wirklich skaliert von quasi klein auf relativ groß und dann sind wir und gesagt, okay, das ist es jetzt, aber das kann es ja noch nicht sein. Ja, dann geht es wieder weiter. Dann den nächsten Prozess haben wir dann ganz anders organisiert, also da haben wir dann alle dazu genommen, also zuerst waren nur das Kernteam von 3 Leuten, 4 Leuten. Dann haben wir gesagt, jetzt entwickeln wir die Zukunft mit allen, das heißt mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, haben wir einen 1,5-jährigen Prozess, das hat geheißen, die Reise in die Zukunft. Da haben wir es x-mal getroffen, auch mit professioneller Begleitung von außen. Da haben wir viel Inputs gehört von Hamburg, von Kanada, das heißt, da haben wir wirklich Input von ganz breit reingeholt und das dann sehr stark organisatorisch verändert. Wir haben gesagt, okay, zuerst haben wir die Methode des Arbeitens verändert und dann unsere Organisation. Mit der Organisation sind wir dann in die Breite gewachsen. Das ist, was ich vorher erzählt habe. Die vielen kleinen dezentralen Büros sind daraus entstanden. Die Selbstverantwortung, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kriegt ein eigenes Budget, kann dann eigenständig arbeiten. Und jetzt haben wir gemerkt, wir haben uns zu sehr, zu lange mit der Organisation beschäftigt. Jetzt müssen wir da am Produkt arbeiten. Und haben versucht, das haben wir jetzt wieder im ganz Kleinen gemacht, also ein Mini-Kernteam von 3 Leuten. Und dieses Kernteam hat dann ganz intensiv, ist in Zukunftsreisen gegangen und hat sozusagen Szenarien entwickelt, wohin es geht. Und dann haben wir uns entschieden für eine Variante, die es noch nicht gibt. Das ist diese Baureduktionsplanung, weil die auch aus dem Bedarf, aus dem Markt entstanden ist. Und dann haben wir das jetzt aufgebaut und jetzt skalieren wir das wieder. Zuerst, also bewusst auch, wir haben brauchen bewusst neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, wir haben gesagt, ein Kernteam bleibt. Mhm. Ja, deswegen haben wir jetzt gesund geschrumpft. Und jetzt beginnen wir wieder zu wachsen, aber sozusagen mit einem ganz anderen Kern. Und das läuft alles eigentlich am lebenden Körper. Das heißt, der Betrieb muss funktionieren. Ein Kunde von außen soll nicht mitbekommen, dass wir uns permanent feiern, sondern der soll sozusagen glücklich sein, indem wir gute Arbeit machen. Das heißt, das ist die Arbeit im Hintergrund. Und dann musst du eine neue Geschichte erzählen anfangen. Das machen wir gerade.
Okay. Das heißt, ihr bewegt euch eigentlich andauernd außerhalb der Komfortzone.
Nur. Also die Komfortzone ist für mich das Schlimmste, was es gibt, auch als Mensch. Mhm. Ich brauche eigentlich das Experiment. Mhm. Ich habe schon vor vielen Jahren begonnen, keine klassischen Besprechungen mehr zu machen, wenn ich es nicht muss. Mhm. Und habe es einfach zur Gesprächung genannt. Das heißt, ich habe sehr viele Meetings beim Gehen gemacht. Mhm. Ja, also bist mit den Kopfhörern verbunden, bist dabei. Mhm. Jetzt ist es für mich Standard geworden, die sogenannte Gesprechung, weil ich gehe meine 10.000 Schritte am Tag, mache meine Gesprechungen, arbeite mit der KI. Das heißt, jetzt muss man dazu sagen, jetzt ist natürlich die KI ein wesentlicher Hebel der Veränderung geworden. Das heißt, wir implementieren gerade, bin ich auch Projektleiter im Büro, ein eigenes KI-System, das für uns ganz viele Dinge übernimmt. Also die Angebote werden automatisiert erstellt, viele Dinge werden automatisiert gemacht. Also das sind wir gerade im Aufbau, aber einige Dinge laufen schon. Mhm. Das ist ja unglaublich. Also man muss einfach sagen, früher ist man beim komplexen Angebot, man nimmt her Stadtentwicklung in Nordrhein-Westfalen, also wir sehr viel in Nordrhein-Westfalen auch arbeiten, irgendwie ein Angebot zu erstellen für so einen Prozess, hat oft eine Woche gedauert.
Okay.
Ja, da musst du das verstehen, da musst du das irgendwie formulieren, da musst du recherchieren. Mittlerweile geht das irgendwie in 3 Stunden und das ist ja irre. Ja, früher sind 1-2 Leute davon gesessen, jetzt kostet die Maschine und eine Person, weil wir so ein spezielles KI-System bei uns intern jetzt aufgebaut haben, dass das fast auf Knopfdruck funktioniert. Und das ist natürlich, Wahnsinn. Die Frage ist, was heißt das für Mitarbeitende?
Ja.
Du kannst mit viel weniger Menschen eigentlich dieselbe Leistung erbringen. Wie geht das? Deswegen ist das auch so gut gewesen, jetzt ein bisschen gesund zu schrumpfen, weil du baust natürlich im Laufe der Zeit relativ viel so ein bisschen Speck auf.
Ja,
und da geht die Effizienz verloren. Genau, also außerhalb der Komfortzone heißt schon der Name nonkonform. Also
nonkonform, stimmt, ja. Aber du bist ja auch politisch aktiv.
Ich bin auch politisch aktiv, also kommunalpolitisch aktiv.
Kommunalpolitisch, das heißt, politisch ist es auch.
Ja.
Warum?
Weil mir das Jammern auf die Nerven geht. Ja? Also das Jammern bedeutet im Endeffekt, die Leute sagen immer, die müssen was tun, die müssen was ändern. Wer sind die? Die bist du, die bin ich, die sind wir. Das heißt, ich kann auch einen Beitrag an der Gesellschaft leisten, um ein Stück Zukunft mitzugestalten. Und wir wissen ja aus der ganzen Psychologie her und auch aus der Neurowissenschaft, dass den meisten Menschen die großen Dinge einfach zu groß sind. Also wir müssen was bewegen, die Welt muss sich ändern. Das löst Stress und pure Ohnmacht aus. Ja? Und ich habe mich auch mit der eben positiven Psychologie beschäftigt, habe auch da sozusagen eine Weiterbildung gemacht und bin draufgekommen, auch durch diese Weiterbildung, es geht darum, im überschaubaren Rahmen im besten Falle vor der Haustüre oder dort, wo ich wirksam werden kann, einen Beitrag zu leisten. Und das ist in der Regel vor der Haustüre. Das heißt, die Verbesserung oder die Mitgestaltung vor der Haustüre kann sehr viele positive Glücksgefühle auslösen, weil ich dann sehe, dass ich was bewirken kann. Ich bin nicht ohnmächtig, weil die müssen was tun in der Welt und der Politiker oder die Staat, sondern nein, das vor der Haustür zeigt mal, wie es geht. Und das ist eben auch ein Beitrag. Also nicht nur beruflich versuchen wir, wenn wir in eine Kommune gehen oder in eine Gemeinde oder in eine Stadt, solche Strukturen aufzubauen, dass die vor Ort wirksam werden können. Das mache ich in meiner Person vor der Haustüre in Moosburg, engagiere ich mich. dass wir ein paar Dinge weiterbringen können. Und das ist mein Beitrag, ja, mein Beitrag an der Gesellschaft. Von dem kann man nicht leben. Es gibt jetzt wenig, die einen auf die Schulter klopfen und sagen, super, dass du das magst. Die meisten sagen, warum tust du dir das denn an?
Ich finde super, dass du das machst.
Danke, liebe Birgit. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich bedanken, dass jemand sozusagen bereit ist, mehr zu tun, als üblich ist. Also wer hat das gesagt? Irgendein gescheiter Mensch hat gesagt, wenn viele etwas mehr tun, als notwendig ist, kann etwas Großes entstehen. Und ich finde, das ist ein wesentlicher Beitrag für uns in der Gesellschaft, dass wir uns engagieren und eben nicht nur immer in die eigene Tasche und für das eigene, also nur für das individuelle Wohlbefinden, sondern es geht auch darum, für das Allgemeine was zu tun.
Einfach auch zu geben.
Weil der Druck, also das, was wir spüren in der Gesellschaft, ist ja, die Leute wollen, dass man im Privaten großzügig ist und im Allgemeinen sozusagen nichts macht. Mhm. Ja? Weil jeder will ja nur für sich, will den Pool für sich haben oder die Straße nur zu sich für, dass die Straße nur zum eigenen Haus gebaut wird. Und das geht sich nicht aus. Also wenn, und man weiß auch aus der Glücksforschung, weil wir sind in Moosburg ja auch Glücksgemeinde, es ist übrigens heute auch der Weltglückstag, 20. März, wo wir die Aufnahme machen, internationaler Tag des Glücks. Und da weiß man ja aus der Glücksforschung, dass es nicht nur darum geht, das kurzfristige Glück, also ein Stück Schokolade oder der Like im Netz oder Sex, ja, das ist das kurzfristige Glück. Und das mittelfristige Glück ist so Zielerreichung, Projekte abschließen oder auf einen Berg gehen oder etwas erreichen, 150 Kilometer mit dem Fahrrad fahren, was auch immer. Es geht um das langfristige Glück. Und das langfristige Glück sind eben gute Beziehungen. Und gute Beziehung ist nicht nur die familiäre Beziehung, sondern eben auch die Beziehung zur Nachbarschaft, die Beziehung irgendwie in einem kleinen Umfeld, da wo man eigentlich, also deswegen ist ja die größte und positiv die Rückmeldung in der Politik gibt es immer noch auf der Kommunalebene, aus der Ebene des Dorfes oder der Stadt oder der Gemeinde, weil da werden die Menschen, die politischen Verantwortlichen noch persönlich wahrgenommen. Und das sehen die Menschen, dass Dinge auch verändert werden, dass wenn ich einen Wunsch habe oder wenn sozusagen etwas bewegt werden möchte, dann spüre ich das, ja? Also dann kriege ich das mit. Und das sind genau diese ja, festen oder die tiefen Beziehungen, die entstehen und an diesen Schrauben arbeite ich mit.
Ja, natürlich, der Mensch lebt von Beziehungen und das ist wie Nahrung, ja, Nahrung für die Seele.
Aber Beziehungen fallen ja nicht in den Schoß. Also die muss ich ja wie eine private Beziehung. Ja? Also ich muss die Beziehung zu meiner Frau oder zur Familie, zu meinen Eltern, das ist Arbeit. An dem muss man sozusagen auch immer wieder, man scheitert immer ein bisschen und da muss man wieder sozusagen nachjustieren, aber das ist ja keine Einbahnstraße. Das ist sozusagen ein Netzwerk an Arbeit.
Ja. Ein Geben und Nehmen und ein wechselseitiger Prozess. Ja. Was gibt dir Energie, wenn wir schon beim Thema sind? Was gibt dir persönlich Energie?
Was gibt dir persönlich Energie? Naja. Persönlich schöpfe ich sehr viel Energie aus meinem intakten Familienumfeld. Das heißt, ich komme sehr gerne nach Hause. Ich genieße auch, dass meine Frau mir den nötigen Freiraum gibt, meine Spinnereien ausleben zu können. Also es könnte auch ganz anders sein. Also sie akzeptiert das, dass ich nonkonform bin und nonkonform lebe. Und das schätze ich sehr. Ja, also diesen großzügigen Raum des Auslebens. Auch meine Kinder, die alle auch, wo ich versuche, denen das Gleiche zu ermöglichen, dass sie sich austoben können, ohne dass es großartige, wie soll ich sagen, also innerhalb eines gewissen Rahmens, ja, der sehr weit gefasst ist, austoben zu können, das liebe ich. Ich liebe auch, was mir Kraft gibt, das umgebaute alte Haus. Also wir haben ein altes Haus hergerichtet mit schönen Materialien, mit großzügigen Glasflächen. Am meisten liebe ich meinen Tisch. Ja, das ist ein neu gebauter Eichentisch und ich streichle wirklich diesen Tisch jeden Tag, wenn ich da hinsetze, da kommt ganz viel Licht rein, dann setze ich mich hin beim guten Espresso und da streichle ich dieses geölte Eichenholz und fahre drüber und denke immer, das ist Patina, das ist Leben, das ist ein Baum, der ist einmal gewachsen und jetzt darf ich auf diesem wunderschönen Baum essen. Erfreue mich extrem, dass es das gibt. Also da haben wir sehr viel auch investiert in diese Schönheit eines Raumes. Und es gibt mir Kraft, draußen zu sein. Also die Gesprächung ist jetzt wirklich etwas, was ich fast jeden Tag versuche zu machen. Meine nahezu 10.000 Schritte. Viele Besprechungen, die ich wie früher am Computer oder am Rechner waren oder irgendwo hingehen, versuche ich jetzt beim Gehen zu machen. Dann bin ich danach extrem frisch und super belastbar. Und mein eigentlich meine Lieblingssportart ist Langlaufen. Und da schöpfe ich sehr viel Kraft. Also da bin ich dann ein bisschen Roswitha Stadlober oder Johann Klebo, ich weiß, wie er, ob er Johann heißt oder so ähnlich, dieser, und fühle mich dann so richtig erschöpft danach, aber glücklich. Und dann habe ich wieder eine Bärenenergie. Ich gehe sehr leicht durchs Leben. Das heißt, ich erfreue mich auch meiner Blödheit oder meinen vielen kleinen Hopperlas, die ich am Tag habe. Also ich kann super über mich selbst lachen. Ich kann super über Situationen lachen. Mhm. Das ist so das kleine kurzfristige Glück kommt nicht, indem ich gerne Schokolade esse oder indem ich Social Media süchtig bin. Sonst bin ich gar nicht. Mhm. Ich schaue nur hier und da rein, ein bisschen was mache ich. Indem ich so die kleinen Hopperlas zu den kleinen Glücksgefühlen mache, die mich erfreuen. Also wenn ich irgendwo drüber stolpere oder wenn ich etwas mache, wo ich einen kompletten Mist baue, denke ich mir, ach, das ist jetzt super und dann lache ich und dann freue ich mich, dass ich das tun darf und dass mir niemand auf die Finger klopft, so, das darfst du nicht. So, doch, das darfst du.
Hast du ein Beispiel für so ein Hoppala?
Ach, Hoppala, es gibt so viele. Da muss ich jetzt nachdenken, wenn mir jetzt spontan was einfällt. Ja, wenn ich mit dem... Wenn ich dann, keine Ahnung, in der Nacht, also genau, ich gehe dann auch sehr viel, wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, ich bin am Abend in einem Gasthaus und da gibt es eine Feier und dann gehe ich zu Fuß nach Hause. Also ich versuche sehr viel Zeit eben zu gehen, ja, was man nicht macht, man lässt sich nach Hause bringen, nein, ich gehe. Und dann gibt es immer wieder Situationen, wo es dunkel ist und dann falle ich irgendwo über einen Randstand rüber und purzel dann runter und denke, weil ich bin so ein Trottel. Und dann denke ich, aber witzig, dass ich das gemacht habe. Das ist doch, ja, dafür, dass das bleibt hängen. Oder, keine Ahnung, wenn ich dann irgendwie es nicht schaffe, irgendwelche E-Mails zu beantworten, die muss jetzt irgendwo sein und es gibt da nichts, dann stelle ich mich irgendwo auf eine Straße, auf einen Mülleimer, mache meinen Laptop auf und beginne dort E-Mails zu beantworten oder eine Sitzung zu machen. Ich meine, so ein Trottel, dass ich das nicht besser organisiert habe und dann geistig macht mir das so viel Freude, weil es ist komplett, das ist nicht üblich, dass man das
non-konform
macht.
Non-konform, oder?
Es ist non-konform, ja. Da habe ich auch wirklich keine Angst. Das mache ich einfach.
Na gut.
Und das erfreut mein Herz. Oder wenn eine der schlimmsten Dinge, dass dann beim Zugfahren im Klo die Brieftasche ins Klo reinfällt und dann muss man das wieder irgendwie sauber machen und dann muss man die ganzen Dinge irgendwo dort, wo Luft draufkommt, reinschlichten, dann kommt jemand daher und fragt, was machst du, und denkst, das ist mir eingefallen. Also diese kleinen Hoppalas des Lebens, die passieren mir immer und die machen mich aber, die geben mir auch ein bisschen Kraft. Ja.
Gut, schön, wie du das siehst. Ja, und wir sind ja im Abenteurer-Podcast. Mhm. Wie du weißt, was macht für dich einen Abenteurer aus?
Also ich bin jetzt nicht der als Abenteurer, wenn ich das Wort Abenteuer höre, löst es bei mir auf, eine Safari zu machen, auf den Mont Blanc zu gehen oder auf den Mount Everest zu gehen oder nach Tibet zu fahren oder, keine Ahnung, den Jakobsweg zu gehen. Das ist ein Abenteurer so.
Ja, aber ich will ja den Blickwinkel erweitern. Das ist ja das
Genau, Anziehen, für mich ist ein Abenteurer, der im Alltag, also ein richtiger Abenteurer ist, der das tägliche Leben mit einer gewissen Leichtigkeit nimmt und sich dieses große Abenteuer des Alltagslebens annimmt und nicht drauf geht, ja, so passt alles scheiße und das ist alles irgendwie eine Tragödie und es ist so viel zum Tun und ja, so viel Meetings und die, sondern aufsteht und sich freut. Das ist für mich ein Abenteuer, weil der bringt eben dieses langfristige Glück, das langfristige Lebensglück, der inhaliert ist und das versuche ich zu leben.
Okay, also du siehst dich natürlich auch als Abenteurer.
Erstens noch würde ich nicht selbstständig sein können. Also für mich ist eben, aber das Abenteuer, der Abenteurer ist für mich, wenn er das implementiert. Also wenn ich nicht sage, ich mache 7 Monate einen Job und warte auf 3 Wochen Abenteuer im Urlaub oder was auch immer, fahre dann mit dem Fahrrad und dann fahre ich mit dem Fahrrad bis ans Nordkap. Ja, das ist ein kurzfristiges Abenteuer. Ein richtiger Abenteurer ist der das täglich lebt und täglich ein Stück von diesem Abenteuerkuchen naschen kann und sich dabei erfreut, dass viele Dinge, die im Alltag vielleicht schwer sind, leicht fallen.
Gut, genau das will ich eben mit meinem Podcast aufzeigen, ja. Einfach motivieren und auch inspirieren durch Menschen wie dich. Wir haben ja eingangs, also vor der Aufnahme, haben wir ein bisschen diskutiert über Verantwortung und Abenteurer und so. Wie viel Verantwortung hat ein Abenteurer? Steht ein Abenteurer nur für sich und für sein Leben und vielleicht auch für das der Familie? Oder hat ein Abenteurer auch Verantwortung für hunderte Mitarbeiter, tausende Mitarbeiter?
Ich glaube, das hängt ein bisschen vom Standpunkt und der Perspektive ab.
Ja? Also wenn ich erzähl mir.
Wenn ich mir vorstelle, es gibt das Abenteuer, das individuelle Abenteuer, also wenn ich glücklich bin in meinem Alltag und mich erfreue, dann ist es quasi mein. Aber ich strahle das ja dann aus. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der einen großen Konzern leitet, ja, keine Ahnung, ob das jetzt ein internationaler Weltkonzern ist oder ein Familienunternehmen, im besten Falle geht diese Stimmung, ja, diese Grundfreude, diese Alltagsfreude, diese Lebenslust über. Und das ist ja auch, dass ganz viele dann auch mitbekommen und auch leben dürfen. Also, dass man, auch wenn man Verantwortung für, keine Ahnung, 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat in einem Weltkonzern, dass man denen, die da in diesem Unternehmen arbeiten, diese Freiheit auch gibt. Also auch diese, dass die spüren und mitbekommen durch das Vorleben, also dieser Abenteurer oder diese Abenteurerin steht vorne. Und alleine jedes Wort, jede Handlung wird ja geschaut, wie wirken die. Und wenn man das gut macht, dann strahlt das auf 100.000 Menschen auf. Das heißt, ich schaffe dann nicht nur, dass ich der eigene Abenteurer bin, sondern ich transportiere oder ich motiviere 100.000 Menschen, das auch zu sein. Und ich glaube, dass das funktioniert und dass das ausstrahlt. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört vom ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden von Spar, dem Herrn Drechsel. Und der hat auch ein Buch geschrieben über das Spirit Management.
Okay.
Genau diese Art des Mutigseins und des Auslebendürfens und dieser Alltagsfreude auch hinter der Wurstbude, dass das gelebt wird. Ja? Und das ist, glaube ich, geht, wenn der Kopf oder wenn die Köpfe das reinbringen in eine Organisation, dann nehmen es viele auf und machen was draus. Ich meine, man kann es nie jemandem vorschreiben, dass man daraus was macht. Aber wenn es vorgelebt wird, diese Abenteuerlust und die Abenteuerfreude, dann ist es leichter, dass es angenommen wird und nachgemacht wird und dass es auch ins eigene System kommt. Und wenn man das ja als Schneeballeffekt sieht, dann im besten Falle kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause, in die eigene Familie, bringen diese Stimmung, die gute Stimmung wieder hinein. Und wir müssen rauskommen, das ist ein Jammertal. Wir sind in einer permanenten Krisensituation. Parallel prallt ganz viel auf uns ein und das sollte eigentlich nicht, das sollte nicht stören. Ja, man sieht, ja gut, da ist wieder was passiert, aber eigentlich sollte man sehr viel Kraft durch eine gute Tagesenergie oder gute Lebensenergie oder gute Alltagsenergie oder gute Arbeitsenergie bewältigen.
Also ein allgemeiner Spirit, der Spirit soll ein positiver
sein. Der Spirit, sein, also, ja, er hat das abgeleitet, ja. Der Titel Spirit Management kommt eigentlich von Spiritualität, er war auch im Kloster und hat das abgeleitet von einem alten Orden, weil Spiritualität heißt eigentlich eine lebendige Beziehung. Ja, und diese lebendige Beziehung zur Umwelt, lebendige Beziehung heißt, an der muss man arbeiten permanent, muss man weiterentwickeln. Lebendige Beziehung zu Mitarbeitenden, lebendige Beziehung zum Kunden, lebendige Beziehung zu dem Auftraggeber, lebendige Beziehung zur Familie, das ist genau das, was er damit meint. Und er hat ein Beispiel erzählt, wie schön es dann war, wie diese große Organisation der Spar dann Nummer 1 geworden ist. Die sind ja sozusagen jetzt Nummer 1 der Nahversorger in Österreich, wie er dann noch den Supermarkt geht und die Person, die sozusagen mit Autismus die im Supermarkt oder im Einkaufszentrum die Einkaufswegen schiebt von A nach B, dass die Person dann hinkommt und zu ihm sagt, wir sind Nummer 1. Ja, also diese Freude dieses Menschen, er hat nicht gesagt, du bist Nummer 1 zum Chef, sondern sagt, wir, also dieses Wir-Gefühl, und das ist war für ihn eines der größten Highlights in seinem Leben, dass das ganz unten auch angekommen ist.
Das kann ich mir vorstellen.
Und ich finde, da kann man wenig hinzufügen. Und da muss man viele Dinge auch vorbildlich leben. Das Ungewöhnliche das Gewöhnliche ungewöhnlich lösen und das Ungewöhnliche permanent auch erzeugen. Das ist auch ein Teil seiner Philosophie. Und ich finde, das ist großartig. Also, das heißt, Verantwortung auf der persönlichen Ebene, aber auch, ich habe ja Verantwortung für Abenteuerlust ja. im Großen. Ja. Das geht aber nur von einer persönlichen Haltung aus. Also wenn ich eine ja, gute natürlich. Haltung habe, dann strahlt das aus.
Es fängt alles in uns an. Ja. Es geht von uns aus. Ja. Das Abenteuer beginnt in uns.
Ja, der Link sagt, das Abenteuer beginnt im Kopf, André Heller.
Genau, den möchte ich auch gerne mal einladen.
Ja, der musst du aber, glaube ich, gut bemühen. Der ist viel gefragt, aber weiß, das ja. Abenteuer ist im Kopf.
Genau.
Und ist es nicht im Kopf, dann ist es nirgendwo. Genau. Hat er gesagt.
Schau mal, hinter dir ist ein Buch, also Biografie vom André Heller.
Ah ja, genau.
Und da ist sogar eine persönliche Widmung drinnen. Und da steht drinnen für Birgit mit guten Gedanken.
Sehr schön. Hast du ihn getroffen?
Nein, über eine weitere Person habe ich mir diese Widmung eingeholt.
Also über einen Schatten?
Über eine Freundin vom André Heller. Über
einen Strohmann hast du das bekommen?
Über eine Strohfrau, ja.
Eine Strohfrau.
aber ich habe mir jetzt wirklich kürzlich gewünscht, dass er doch einmal ein Gesprächspartner.
Aber ich glaube, da brauchst du nicht nur eine halbe Stunde, sondern mindestens einen ganzen Tag, um mit dem zu reden, weil das ist dann der unendliche Podcast, wie alles gesagt, ja, der Podcast von der Zeit, der unendlich lange dauert, bis der Gast das Codewort sagt, das ist aus. Ja. Und ich glaube, das muss man mit dem André Heller auch machen. Oder gar keinen, der ist nie aus.
Ja, aber unser Gespräch wäre ja grundsätzlich auch nie aus, weil es gibt ja noch einiges, was wir besprechen könnten. Es ist für mich wirklich sehr, sehr inspirierend.
Dankeschön.
Ja, aber wir machen jetzt fürs erste Mal da einen Schluss mit unserem Gespräch, mit unserem heutigen Gespräch. Wer weiß, vielleicht gibt es ja einmal eine Fortsetzung.
Sehr gerne.
Als runden Abschluss frage ich dich noch, was du dir für deine nahe Zukunft und für deine mittelfristige Zukunft wünschst.
Also das ist die Wünschebox.
Ja.
Was wünsche ich mir? Also wenn ich ganz ehrlich bin, wünsche ich mir Friede. Mhm. Friede auf der Welt. Weil so wie jetzt plötzlich wieder so ein Backlash passiert, dass Waffenentscheidungen herbeiführen. Mhm. Ich dachte mir, wir haben das übertaucht.
Ja.
Und deswegen ist es so schwer, die Nachrichten einzuschalten, weil wenn du dich Nachrichten einschaltest, da gibt es eigentlich nur negative Nachrichten. Mhm. Und ich versuche aus diesen negativen Nachrichten dann immer wieder das Positive herauszuziehen. Und ich habe bei dieser positiven Psychologie-Ausbildung war eine sehr schöne Metapher, wo es darum gegangen ist, für eine negative Nachricht brauchen wir vier positive Nachrichten. Das heißt, es ist ja in der Amygdala hinten drin, im Innersten drinnen ist die Amygdala, da, also wenn man eine Faust macht, dann ist das die Amygdala und die speichert die negativen Nachrichten. Ja. Also die ganze Angst und die hat uns aber in der Leben, in der Evolution geholfen, weil sie hat uns gerettet dafür, dass der Säbelzahntiger uns nicht gefressen hat, dass wir uns verstecken haben können. Die ist aber so präsent da, dass wir das permanent sozusagen aufsaugen, das Negative, Bad News oder Good News. Und vorne sozusagen das große, der präfrontale Kortex, also das, was drüber steckt, der ist für die positiven Dinge zuständig, also für die guten Nachrichten. Nur der ist viermal so intensiv. Das heißt, ich brauche viermal so viele positive Nachrichten wie negative Nachrichten, damit ich in einer Waage bin. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich schaue mal die Nachrichten ein oder schlägt die Zeitung auf, es sind de facto 99% negative Nachrichten oder 90% und 10% positive. Und das macht etwas mit uns. Das heißt, wir schreiben uns, wir jammern uns eigentlich in ein Tal, in die Hölle.
Ja.
Das ist eine gute Metapher. Wir jammern uns eigentlich in die Hölle. Eigentlich müssen wir uns in neue Perspektiven entwickeln. Und das wünsche ich mir. Dieses Ding. Also das, und da müssen wir uns wahrscheinlich alle in der Nase nehmen, dass wir nicht das Haar in der Suppe sehen, sondern die gute Suppe. Und dass wir nicht immer nur den Randstein sehen, der nicht funktioniert, sondern das größere Ganze. Und nicht uns im Detail irgendwie verheddern, sondern immer auch versuchen, auf einer Helikopter oder auf einer Vogelebene oder keine Ahnung, die Dinge anzuschauen und hinauszufahren in die Welt, weil dann ist das kleine Problem zu Hause nicht das große Problem, sondern man sieht das anders. Und das wünsche ich mir auch für die Entscheidungen, dass wir irgendwann diese, ich sage jetzt mal wirklich Idioten, die glauben, dass sie mit 75 die Welt regieren oder noch älter und uns niederbombardieren jetzt und Kriege anfangen, dass die irgendwann nicht mehr da sind, sondern im besten Fall viele junge Frauen an die Macht kommen, weil ich glaube, dass wenn Frauen an der Macht sind, dieses Säbelrasseln ein anderes ist. Und dass es in der Form nicht geht. Es ist vielmehr der Dialog und Dialog bringt Friede und Friede bringt Miteinander und Lebensfreude.
Schön.
Das war jetzt kein schlechter Schluss.
Na, ich würde sagen, das ist war ein super Schluss.
Danke.
Danke, Roland. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich weiß, du hast heute noch einiges vor.
Genau.
In deiner Gemeinde Moosburg. Ja, danke dafür, fürs Kommen.
Dankeschön.
War mir eine große Freude. Danke für diese Inspirationen. Ja, und wer weiß, vielleicht bist du wieder einmal Gast bei meinem Abenteurer-Podcast.
Gerne. Ja. Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Ja, danke euch fürs Zuhören oder Zusehen. Ich bin mir sicher, Roland Gruber konnte euch inspirieren, hatte einige sehr interessante Einsichten in sein Leben und auch Ansichten über das Leben. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt und auch wenn ihr ihn abonniert. Und ich freue mich schon auf das nächste Abenteuer. Bis bald, eure Birgit.